Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der Österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
Mein heutiger Gast ist die Journalistin Sandra Walder. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer 9. Folge nachhören zum Thema Klimajournalismus und Aktivismus. Sandra Walder leitet bei der Austria Presseagentur ein ressortübergreifendes Klimateam. Außerdem ist sie mittlerweile Ressortleiterin der Chronikabteilung. In unserem Gespräch wollte ich von Walder daher zunächst wissen, warum braucht es überhaupt in der APA ein ressortübergreifendes Team bei der Klimaberichterstattung?
Ich glaube, das war ein Learning aus der Corona-Zeit. Da muss man wirklich sagen, wenn man schon etwas Positives aus dieser Zeit mitnehmen darf, dann das. Die Klimakrise ist so eine große Krise, die zieht sich durch alle Bereiche. Es ist kein einzelnes Thema, das ist eine Dimension jedes einzelnen Themas. Und wir haben in der Corona-Zeit wirklich gemerkt, wie gut es uns und der Berichterstattung tut, wenn wir alle an einem Strang ziehen und das ressortübergreifend. Und das kann man 1:1 umlegen auf die Klimakrise. Ich halte es da auch ein bisschen mit diesem schon geflügelten Satz, jeder Journalist, jede Journalistin ist Klimajournalist oder Klimajournalistin. Es geht gar nicht anders. Und jeder, der das nicht so sieht, glaube ich, wird auf lange Sicht ein bisschen Probleme haben, weil in jedem einzelnen Bereich die Klimakrise mit hineinspielt, jetzt schon und in Zukunft noch viel mehr. Deshalb hat es für mich enormen Stellenwert, dass wirklich jeder in jedem Ressort innerhalb der APA zumindest eine Person, eigentlich auch schon mehrere, dezidiert für Klimaagenten zuständig ist und Ansprechpartner ist. Das ist ja auch immer so die Frage in Ressorts, wer ist denn wirklich Ansprechpartner? Wir wollen nicht, dass irgendwo in einer Ecke zwei WissenschaftsredakteurInnen sitzen, die dann bei jedem Klimathema gefragt werden und logischerweise nicht alles selbst abhandeln können. In der APA ist es so, dass es wirklich in jedem Ressort, von der Kultur bis zum Sport, Klimajournalisten und Klimajournalistinnen gibt. Und ganz stark eingebunden ist auch die Grafik und die Bildredaktion, weil die schreibende Zunft hört das vielleicht zwar nicht gerne, aber oft sagt ein Bild oder eine gute Grafik viel mehr als ein hart recherchierter 5000 Zeichen Text. Das war ein bisschen der Hintergrund und wirklich nicht vergessen dürfen wir, glaube ich, auch in Wien ein bisschen, wie sehr und wie wichtig es ist, die Bundesländer und die Bundesländerkolleginnen mit einzubeziehen in die Berichterstattung. Viele Auswirkungen der Klimakrise, aber auch ganz viele von den positiven Initiativen und Projekten, die es gibt, gibt es in den Bundesländern. Und das muss man auch vor den Vorhang holen. Und gerade in einem föderalistischen Land wie Österreich wissen wir, wie wichtig das ist, dort die Vorgänge und die politischen Prozesse zu verstehen. Ich sage jetzt nur als Beispiel Flächenversiegelung etc.
Ich schätze mal, dass viele ZuhörerInnen schon von der APA gehört haben oder wissen, dass die APA die größte Nachrichtenagentur von Österreich ist. Gleichzeitig denke ich aber, dass es doch spannend ist, genaueres zu erfahren über den Arbeitsalltag der APA. Wie schaut denn das beim Klimateam aus? Können Sie uns das schildern, wie zum Beispiel Themen ausgewählt werden?
Also ich darf sagen, wir sind nicht nur die größte, sondern auch die einzige Nachrichtenagentur in Österreich. Die APA ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag besetzt. Also ich meine, das ist einmal die Basis. Egal an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit jemand bei uns anruft, es wird jemand abheben und darüber berichten. Wir haben auf der einen Seite einen wöchentlichen Showfix. Das ist für die interne Planung, zur Koordinierung, zur Absprache, zur Themenfindung. Den leitet innerhalb der Redaktion die ganz großartige Kollegin Clara Hofer aus der Wirtschaft, die dafür zuständig ist. Wichtiges Standbein sind auch die sogenannten Klimaglossare. Das habe ich im vergangenen Jahr eingeführt. Wir berichten über Dinge, wir benutzen Abkürzungen und Begriffe und ich will wirklich sagen, das fängt bei CO2 an. Von denen wir ausgehen, dass das jeder erklären kann oder versteht. Und ich wage das zu bezweifeln. Und das wage ich zu bezweifeln, sowohl in Redaktionen teilweise, ohne jemanden angreifen zu wollen mit dem. Aber jeder hat sehr viel zu tun. Unsere Zunft ist wirklich unter Druck. Wir haben sehr viel zu bearbeiten, immer viel zu wenig Zeit. Jeder hat seine Spezialthemen. Wir müssen es auch nicht alles können. Wir beliefern als APA Medienkunden direkt. Wir wenden uns nicht direkt an den Leser, wobei das natürlich oft schon so weitergegeben wird, eins zu eins. Aber das Klimaglossar wollten wir gründen und haben gegründet als ein Sonderformat, um auch in den Redaktionen noch mehr Wissen zu machen. Wenn Themen aufkommen, und ich rede eben von CO2, vom Schwammstadtprinzip, vom Lieferkettengesetz, wenn das aufpoppt, will ich, dass wir Stichworte fix fertig haben, die erklären, was diese Begriffe eigentlich bedeuten, sodass es in den Redaktionen verstanden wird und noch besser weitergegeben wird an die Kunden. Und dafür schauen wir, dass wir mindestens einmal die Woche ein Klimaglossar veröffentlichen, das diese Basisbegriffe erklärt. Dazu gibt es Bilder und eigene Grafiken auch. Und das ist eines der wenigen Produkte der APA. Wir sind ja eine Genossenschaft und werden gezahlt von den Mitgliedsmedien. Das ist eines der wenigen Produkte, die wir vor die sozusagen Paywall stellen, vor unsere interne, die auf der APA Science Homepage für alle zugänglich ist, frei zugänglich ist. Das heißt, jeder, der das jetzt auch mich sprechen hört, kann gern auf die APA Science Homepage gehen und diese Dinge nachlesen. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man einfach für Basiswissen ein bisschen noch mehr sorgt. Das ist der eine Part, den wir haben. Andererseits haben wir intern, um auch intern zu zeigen, wie viel Gewicht wir diesem Thema geben wollen, ein eigenes Kürzel eingeführt. Das heißt, alle Meldungen, die mit KM versehen sind, sind Klimameldungen oder haben einen Klimabezug. Das heißt nicht, dass wir nur über Treibhausgasemissionen schreiben und KM schreiben, sondern es sind viele Wirtschaftsthemen. Das können aber auch Kulturthemen sein oder die abgesagten Skirennen, weil einfach zu wenig Schnee am Gletscher sind. Ja. Und wir haben in den täglich ausgesendeten Tagesagenten, die wir haben, auch einen eigenen Klimapunkt eingeführt. Das hilft auch intern ein bisschen zu sagen, wir müssen was finden, wir müssen was haben. Ja, es erhöht ein bisschen den internen Druck, was ich glaube gar nicht so schlecht ist.
Das führt mich auch schon zu einer allgemeinen Frage jetzt. Haben Sie den Eindruck, dass derzeit die klassischen Medien der Dringlichkeit der Klimakrise gerecht werden?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich will mit dem Positiven beginnen. Es hat sich wahnsinnig viel getan in den Redaktionen und auch in den Chefredaktionen in den vergangenen Jahren. Es gibt eigene Ressorts, eigene Themenseiten, Newsletter etc. Aber ja, werden wir in der Gesamtheit der Klimakrise wirklich gerecht? Vermutlich nicht. Wenn man sich ansieht und der Wissenschaft folgt und glaubt, was ich felsenfest tue, was auf uns zukommt, und ich rede dann nicht nur vom nächsten Jahr oder auch in 5 Jahren, sondern auch in 10 Jahren und nicht nur in Österreich, sondern sich das global ansieht, müsste die Klimakrise eigentlich jeden Tag die Titelzeilen füllen. In Wirklichkeit ist das Thema, das uns beschäftigen wird. Jeden von uns, niemand kommt da hinweg. Und mein Bildnis ist immer so, wenn wir sagen, es gibt so viele andere Krisen. Ja, das gibt es und das verstehe ich auch. Aber die Klimakrise und ein stabiles Klima bietet die Bühne für alles andere. Diese anderen Krisen spielen auf dieser Bühne, die gestützt wird von einer Atmosphäre und einem Wetter und Klimamodellen, die uns ermöglichen, unser Leben so zu führen, wie wir es bisher gekannt haben. Uns auch zu glauben, wir machen nichts dagegen und dann passiert nichts, ist ein bisschen ein Irrglaube, wo ich mir wünschen würde, dass das auch medial noch stärker aufgenommen wird. Aber ja, es ist schwierig und das möchte ich auch wirklich nicht verheimlichen. Es gab Corona, es gibt Krieg immer noch in Europa. Es gab Ängste zur Energieversorgung. Es gab einen furchtbaren Terrorangriff auf Israel. Ich komme aus der Chronik, ja. Ich weiß natürlich, wenn Dinge passieren, muss man sie berichten. Es fühlt sich dringlicher an als eine Flutkatastrophe in Bangladesch. Nur zu glauben, dass das nicht alles miteinander vernetzt ist, ist ganz schwierig. Denn wieso haben wir denn Angst gehabt vor der Energieversorgung? Oder dachten wir, dass es vielleicht kalt bleibt in unseren Wohnzimmern? Weil wir es auch nicht geschafft haben, uns rechtzeitig autark aufzustellen einerseits und uns unabhängig zu machen von Ländern wie Russland. Und ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte für Medienhäuser ist es zu verstehen, wie sehr man Themen, die auftauchen, miteinander verknüpfen muss und den Bezug der Klimakrise dazu spielen muss, damit die Menschen es verstehen. Und es sollte uns auch klar sein, dass wir auf dem Weg sind, das Ziel der Pariser Klimakonferenz von 2015, das eine Erwärmung auf 1,5 Grad maximal vorsieht oder als Pfad vorgibt, deutlich zu verfehlen. Und ich bin davon überzeugt, dass es zu großen Konflikten in Zukunft geben wird, weil lebenswichtige Ressourcen wie Wasser knapp werden.
Ich möchte gerne nachfragen, haben Sie konkrete Negativbeispiele, wo Sie der Ansicht sind, das ist eine Form der Berichterstattung, die wird momentan der Klimakrise nicht gerecht?
Was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass auch wenn wir Wahlen haben, sowohl auf EU-Ebene als auch im Land, auf nationaler Ebene, dass wir da viel stärker jedes Versprechen, jede Maßnahme auf Klimaschutz und Naturschutz und Umweltschutz abklopfen. Wir dürfen das nicht nur sagen lassen und wir müssen auch bereits gegebene Versprechen nachfragen und dranbleiben, was da ist. Wir brauchen Strukturen und diese Strukturen müssen von oben sein. Also ich halte sehr wenig davon, den Menschen immer zu sagen, du musst die Plastikstrohhalme verzichten und gut recyceln etc. und sollst die Kurzstreckenflüge weglassen. All das sind gute Maßnahmen und da kann sich jeder darüber denken, welchen Beitrag er geben kann. Aber es muss strukturell sein und wir leben in Österreich und wir brauchen sowohl von EU-Ebene als auch von nationaler Ebene ganz deutliche Bewegungen in Richtung einer klimafreundlicheren Zukunft, die uns auch im Jetzt übrigens, finde ich, durchaus positive Aspekte bringen würde. Wieso ist das Klimaschutzgesetz noch nicht da? Ja? Ich glaube, das ist etwas, was wir uns vornehmen müssten, 2024 noch viel stärker zu machen bei diesem Wahlkampf.
Es hat sich ja in der Berichterstattung immer mehr jetzt durchgesetzt, dass man auch die drastischen Ausmaße der Klimakrise den Leserinnen und Lesern stärker vermittelt, zum Beispiel durch Begriffe, dass wir eben nicht mehr von Erderwärmung sprechen, sondern eben von Klimakrise oder Klimakatastrophe. Was sagen Sie dann umgekehrt zu dem Vorwurf, den manche erheben, dass die Medien ein zu düsteres Bild zeichnen würden, das dann auch letztendlich wieder kontraproduktiv ist?
Ich glaube, dass das eine berechtigte Kritik ist an uns allen. Da möchte ich mich auch nicht ausnehmen. Wir reagieren oft mit starken Bildern. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist wahnsinnig schwierig. Und ich will nicht sagen, dass wir nicht darüber berichten müssen, wenn Dinge düster aussehen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Medien. Wir müssen vermitteln, was ist. Und viele Dinge, die die Wissenschaft sagt, sind düster. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, und das sehe ich schon so, wir müssen Alternativen aufzeigen. Und wir müssen den Menschen auch wieder Handlungsmöglichkeiten und positive Aspekte von Wandel zeigen, der auf uns zukommt, den wir selbst gestalten können. Weil ansonsten passiert nämlich schon etwas, und ich finde, da brechen Konsumenten in zwei Lager auf ein bisschen. Und zwar in jene, die diese Meldungen einfach ignorieren. Und sagen, sie können sie nicht mehr hören und sehen, was können sie dafür, wenn in Bangladesch die Flutkatastrophe ist, in Pakistan etwas ist, wenn in Indien 50 Grad erreicht werden. Erstens ist es zu weit weg für sie und zweitens, was sollen sie daran ändern? Ihr Recycling wird daran nichts ändern und sie ignorieren diese Meldungen. Auf der anderen Seite gibt es jene Gruppe, die felsenfest an diese Wissenschaft und an diese Zukunftsprognosen rund um die Klimakrise glaubt, die aber wirklich depressive Züge entwickeln, glaube ich, und eine Angst entwickeln und vielleicht sogar in so eine Schockstarre verfallen teilweise. Und auch das ist nicht gut. Also wir brauchen positive Bilder, die wir zeichnen, die wir auch mitgeben können, ohne etwas zu verharmlosen. Ja? Also ich möchte nicht sagen, dass wir sind nicht dafür da, Dinge nicht in der Drastik zu zeigen, die es gibt, aber wir dürfen nicht nur einseitig sein und wir müssen auch positive Dinge zeigen, wo es in die richtige Richtung geht, auch wenn sie vermeintlich zu klein sind, weil wir immer nur das ganz, ganz große, fix fertige Paket uns vorstellen. Das gibt es aber nicht. Das sind ganz viele kleine Initiativen und die in den Mittelpunkt und vor den Vorhang zu stellen, finde ich ganz wichtig. Und ich habe die Klimasommerserie in der APA zum Beispiel eingeführt. Das heißt, im Sommer, die haben wir letztes Jahr gestartet und heuer auch wieder gemacht, bringen wir jede Woche aus einem Bundesland eine kleine Initiative, irgendein Projekt, das man sieht und spüren kann, dass die Menschen, die dort wohnen, auch wirklich mitbekommen, wo man sich vielleicht sogar beteiligen kann, das Positive ist, ja, wo man sagt, das geht, da gibt es kleine Veränderungen, da stellen sich Menschen auf die Füße. Menschen vielleicht, die gar nicht zu 100%, die nicht diese, wie man so oft sagt, die junge woke Bubble ist, ja, sondern ein Landwirt, der etwas macht oder sonst irgendwas. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu zeigen und dem auch wirklich Platz zu geben. Und da kann man sich gut vorbereiten. Das sind zeitlose Geschichten, die mit vielen Fotos und Grafiken und in Kombination mit einem Klimaglossar da sind, die man dann auch gerne liest, ohne dass man später nur ein schlechtes Gefühl im Bauch hat, weil man Angst hat davor, was die Welt uns noch bringt.
Sie sind ja neben der APA auch für das Netzwerk Klimajournalismus aktiv, das im Jahr 2021 in Österreich gegründet wurde. Könnten Sie uns mal sagen, welche Ziele dieses Netzwerk genau verfolgt?
Ich zitiere da am Anfang immer gern meine Kollegin Kathi Kropshofer vom Falter, die mal gesagt hat, das Netzwerk hat einfach als Selbsthilfegruppe begonnen. Ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Gebiet der Klimakrisenberichterstattung waren vor einigen Jahren teilweise noch sehr auf verlorenem Posten. Und im Rahmen des Netzwerks hat es einen Austausch gegeben. Man hat sich zusammengesprochen. Und was ich so extrem schätze an dem Netzwerk, ist es, dass es, glaube ich, im Vergleich zu manchen anderen Nischen im Journalismus wirklich dieses Konkurrenzdenken fehlt. Man hilft sich gegenseitig und unterstützt sich, weil wir alle für ein gemeinsames Ziel, nämlich der besseren Klimaberichterstattung, hinarbeiten. Und man sieht auch, dass es einfach von überall noch zu wenig gibt. Deshalb ist das eine wirklich schöne Gemeinschaft geworden. Und inhaltlich muss man sagen, es ist ein Platz für den Austausch einerseits, aber auch um Wissen bereitzustellen. Es werden Briefings organisiert, Stammtische organisiert. Es gibt einen regelmäßigen Newsletter, der einen recht großen Hebel hat und auch immer wieder zum Beispiel auf Missstände, aber auch Veranstaltungen in der Klimablase aufmerksam macht. Das sind so die Hauptaufgaben, im Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben miteinander.
Ja, und etwas, was dieses Netzwerk inzwischen auch gemacht hat, ist ein eigener Klimakodex. Der wurde in diesem Jahr herausgebracht und Sie waren an dessen Erstellung federführend beteiligt. Welche Bestimmungen enthält denn dieser neue Kodex?
Also Verena Mischitz, die beim Standard war lange und jetzt freie Journalistin ist, und viele andere Kolleginnen und Kollegen und ich sind dann mal zusammengesessen und manche waren ein bisschen frustriert, dass ihre Themen am letzten Drücker dann doch immer wieder aus dem Blatt gefallen sind oder aus der Sendung gefallen sind, weil vermeintlich oder auch tatsächlich akutere Geschichten wichtiger waren und zumindest aus Sicht von vielen Entscheidungsträgern relevanter sind als Klimageschichten. Und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, es gab die Klimacharta schon. Das ist aus dem Netzwerk Klimajournalismus Deutschland gekommen. Das ist ein Selbstverständnis vor Journalistinnen und Journalisten, dass man wissenschaftsorientiert, ausgewogen über die Themenbereiche Klima, Klimakrise, Nachhaltigkeit, Umwelt, auch Artensterben berichtet. Und wir haben uns gedacht, wir wollen gern einen neuen Ansatz verfolgen und einen Klimakodex, sehr kurz, einen Klimakodex schreiben, der nichts mit der redaktionellen Unabhängigkeit der Medienhäuser zu tun hat. Das ist kein Eingriff, wir wollten nie einen Eingriff, wollten nie redaktionell irgendwo mitarbeiten, der aber in kurzen, klaren Worten beschreibt, wieso es wichtig ist und dass diesem Thema einfach Rückendeckung gegeben werden muss. Und die Kollegen und Kolleginnen in den Medienhäusern vielleicht einfach noch ein bisschen gestärkter in die Redaktionskonferenz gehen können und sagen, es gibt den Klimakodex, meine Geschichte darf nicht aus dem Blatt fliegen. Und jetzt habe ich lang rüber gesprochen. Es ist wirklich nur ganz kurz, ich würde die ganz kurz vorlesen, die 5 Punkte. Punkt 1. Die Klimakrise ist gemeinsam mit dem Artensterben die dringlichste Krise in diesem Jahrhundert. Sie gefährdet unsere Lebensgrundlagen und hat deshalb höchste Priorität. Ein stabiles Klima ist Voraussetzung für ein sicheres und friedliches Zusammenleben. Punkt 2. Das Medium erkennt die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel an und denkt diese als Dimension, Ressort und themenübergreifend mit. Klimaberichterstattung braucht angemessenen Platz und Ressourcen. 3. Das Medium stellt sich der Herausforderung, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse angemessen über die Klima- und Biodiversitätskrise zu berichten. Es zeigt neben den Folgen der Erderhitzung auch unterschiedliche Lösungen und Handlungsmöglichkeiten auf. 4. Klimajournalismus ist kein Aktivismus. 5. Das Medium achtet auf eine Bebilderung und Wortwahl, die dem Ausmaß und den Folgen der Klimakrise gerecht wird. Auf die menschengemachte Erderhitzung rückführbare Ereignisse werden nicht verharmlost. Das sind die 5 Punkte. In Wirklichkeit, in einer optimalen Welt, bräuchten wir den Klimakodex gar nicht, weil dass Punkte sind, die in Wirklichkeit auch bei jedem anderen Thema verfolgt werden sollten. Trotzdem haben wir ein bisschen genug davon auch gehabt oder ich finde sie wirklich immer noch schwierig, wenn bei ganz starken Hitzewellen die Bebilderung davon ist, dass Kinder mit Eis ins Freibadwasser springen. Das ist schön und niemand will jemanden den warmen Sommer nehmen, wenn er frei hat und schwimmen gehen kann. Aber zu sehen, was das bedeutet und was das noch für Auswirkungen hat, das finde ich ist eine Aufgabe der Medien, die sie damit vielleicht noch ein Stückchen weiter gerechter werden können.
Ja, was waren denn generell die Reaktionen aus der Medienbranche auf diesen Kodex?
Die Reaktionen waren durchaus gemischt, würde ich sagen. Manche Medien haben noch vor der Finalisierung des Kodex gesagt, dass sie dabei sind. Das war sehr einfach. Die haben das von Anfang an sehr unterstützt. Manche Medien haben sich in privaten Gesprächen wahnsinnig gefreut über die Initiative. Und eine generelle, aber nicht offizielle Unterstützungserklärung sozusagen abgegeben uns gegenüber. Es gab verschiedene Gründe, wieso manche nicht offiziell dabei sein konnten. Aber das ist auch okay. Also mir geht es nicht darum, dass jeder den Klimakodex unterschreiben muss, wenn es zu internen Veränderungen kommt. Und zwei der Medien, die ich nicht nennen werde, falls da die Nachfrage gleich kommt, haben den Kodex nicht unterschrieben. Ich weiß aber, dass es deshalb zu Klimaschurfix gekommen ist und zu mehr Ausbildungen und Fortbildungen innerhalb der Redaktion gekommen ist. Das ist das Ziel, nicht wie viel Unterzeichnete auf dem Kodex sind. Wobei ich mich über jeden Einzelnen freue. Also das bitte nicht falsch verstehen. Andererseits gab es durchaus auch Skepsis und Ablehnung. Für manche kam das Argument, wieso wir das eigentlich brauchen. Wenn wir das zu Klima haben, können wir das jetzt zu Frauenthemen, behinderten Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Antisemitismus, brauchen wir jetzt für alles einen Kodex? Ist das nicht durch einen Presserat zum Beispiel ohnehin schon abgefedert? Ich glaube allerdings auch, dass es teilweise schwierig ist, in der Branche Dinge anzustoßen von einer Gruppe von Menschen, die noch nicht so in der Szene verankert sind, wie es viele andere sind. Und ich komme da schon nochmal zurück darauf, dass es sehr viele, sehr junge Frauen sind, die sich da engagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es ab und zu ein bisschen schwieriger ist, Gehör zu schaffen in dieser Situation. Erfreulicherweise haben sich am Ende aber doch viele Medien überzeugen lassen. Neben der APA ist auch heute dabei, Datum oder der Konsument, die Wiener Zeitung, Südwind, Biorama, fast alle Regionalmedien, unter anderem auch Dolomitenstadt, Period, Relevant, die Zeitung 20er oder andererseits. Und unterstützt wird der Kodex auch von zahlreichen Institutionen wie dem CCCA, dem Presseclub Concordia, FIUM und Reporter ohne Grenzen.
Sie haben aufgezählt, welche Medien den Klimakodex bereits anerkennen. Da fällt aber dennoch auf, dass die großen Tageszeitungen noch nicht dabei sind. Gibt es da Anzeichen dafür, dass weitere Medien folgen werden?
Ich bin ein positiver Mensch, also das sage ich ganz sicher. Aber konkrete Namen will und kann ich jetzt hier noch nicht nennen. Aber es ist ein Work in Progress, ja, und es tut sich was. Es gibt Gespräche, wir sind dran. Es ist ein harter Weg, den wir aber gerne gehen.
Wir bleiben gespannt. Abschließend noch zu dem Klimakodex. Eine Bestimmung, die mir auch vorhin aufgefallen ist, wie Sie es aufgezählt haben, Punkt 4, Klimajournalismus ist kein Aktivismus, heißt es da. Gibt es denn noch Bereiche bei der Klimaberichterstattung, wo Sie sagen, da ist es noch Klimajournalismus und da wird es dann aber bereits Aktivismus?
Ich glaube, dazu gibt es zwei Antworten. Sehr, sehr leicht wird jede Art der Klimaberichterstattung für Aktivismus abgetan, auch wenn wir nur der Wissenschaft folgen. Das finde ich falsch. Also das ist kein Aktivismus, das ist einfach nur berichten, was ist und Fakten und welche Prognosen die Wissenschaft macht. Allerdings möchte ich ganz dezidiert sagen, ich bin keine Freundin von aktivistischem Klimajournalismus. Es muss Platz in der Gesellschaft geben für Aktivismus. Das ist das eine. Ich glaube, dass er im Journalismus nichts zu suchen hat. Ich tue mir vielleicht auch da jetzt einfacher, weil wir von der APA sind. Wir machen auch keine Meinung, wir machen einfach Fakten. Und ich glaube, wir sind dafür da, Fakten zu vermitteln, Dinge zu erklären, Schwerpunkte zu setzen. Das können wir ohnehin machen. Aber wir sollten uns nur an die Fakten halten. Ich glaube, es ist kontraproduktiv, in diesem Diskurs, der ohnehin schon so aufgeheizt ist, in einer Art und Weise einzusteigen, der uns nicht mehr als unabhängige, neutrale, vertrauenswürdige Beobachter stehen lässt. Ich glaube, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir uns darauf beziehen, Vertrauen bei unseren Kunden, bei den Leserinnen und Lesern zu erwerben, indem wir einfach nüchtern berichten, was auch da ist.
Und hat es schon mal einen Moment gegeben, wo Sie einen Bericht gelesen haben, wo Sie gedacht haben, okay, da kippt das jetzt in eine Form von Aktivismus?
Ich glaube, dass manche zu sehr die eigene Meinung durchführen. blicken lassen einerseits. Ich glaube aber auch, dass auf der anderen Seite manchmal auch in Meinungskommentaren die Klimakrise einfach wirklich ein bisschen lächerlich gemacht wird und nicht ernst genommen wird. Und ich glaube, beides ist nicht notwendigerweise wichtig für die Berichterstattung.
Das Thema Aktivismus führt mich auch schon zum abschließenden Thema unseres Gesprächs, denn die KlimaaktivistInnen sind ja mittlerweile auch ein wesentlicher Teil der Klimaberichterstattung geworden. Wie stehen Sie denn zu dem Vorwurf, dass die Aktionen, zum Beispiel Straßenblockaden, auch medial von der Klimakrise ablenken oder sogar eventuell dem Anliegen schaden?
Das ist ein wahnsinnig stark umstrittenes Thema und ich glaube, kaum ein Thema, das ich beruflich jemals bearbeitet habe, hat privat auch für so viel Diskussionsstoff gesorgt im privaten Umfeld. Jeder hat eine Meinung zu den Klimaaktionen und von der letzten Generation zum Beispiel, die oft Straßenblockaden machen. Ich verstehe gewisse Aktionen durchaus nicht. Also ich verstehe nicht, wieso man zum Beispiel Gemälde in Museen und Galerien in irgendeiner Art und Weise angreift, auch wenn ich weiß, es gab oft Schutzglas darüber und etc. Aber jetzt möchte ich schon eines wirklich sagen. Ich glaube, es wäre viel wichtiger für uns als Gesellschaft, darüber zu reden, wieso zu wenig Maßnahmen gegen die Fortschreitung der Klimakrise getroffen wird, als weshalb sich Menschen auf die Straße kleben. Ich finde, das gehört ein wirklicher Diskursverschiebung her, weil das in Wirklichkeit nicht das relevante Thema ist. Und wenn man oft hört, KlimaaktivistInnen der letzten Generation seien Klimaterroristen oder eine Klimasekte etc., ich finde diese Bezeichnungen wirklich unangebracht. Wir haben Anfang Oktober 2023 gesehen, was Terroristen machen, wie sie das machen. Die Hamas hat über 1400 Israelis auf grausamste Art und Weise getötet. Das sind Terroristen, nicht Menschen, die sich ohne irgendeine Art von Gewalt einzusetzen, auf die Straße setzen oder kleben, immer eine Rettungsspur freilassen oder dort niemand klebt. Also ich finde, wir müssen abrüsten mit den Worten und zu sehen, was auf der Welt wirklich passiert und wie wir damit umgehen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass sowohl die Politik als auch Medien die richtige Einordnung und die Bezeichnung dieser Gruppe will. Niemand muss das gut finden. Also das ist wirklich mein, ich verteidige nicht die Aktionen der letzten Generation. Ich will nur sagen, das sind keine Terroristen. Das sind wirklich andere Menschen, die furchtbare Dinge machen. Und ich kann von mir und der APA Chronik zum Beispiel ganz konkret schreiben, wir schreiben auch nicht von Klimaklebern, wie ich das sehr despektierlich finde, sondern von Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Ich beschreibe die Fakten und die Meinungen dürfen sich dann bitte die Leute selber bilden. Aber das ist nicht meine Aufgabe.
Ja, das war ein guter Schlusssatz und damit sind wir auch schon wieder am Ende und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch, Redaktion Iris Haschek, Schnitt Kari Koren, Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des Österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspiris Film, www.inspirisfilm.tv